sein und heute noch mehr. Ihr singt auf Französisch. Mensch, da ist schon ein Wunder passiert, dass die Deutschen auf Englisch singen. Okay, das ist normal, aber auf Französisch. Wer spricht Französisch hier? Vous parlez français? Bienvenue. Weißt du was? Bevor wir anfangen, steh mal auf, alle stehen auf. Dreh dich zu deinem Nachbar und sag ihm Bienvenue und gib ihm einen Kuss. Bienvenue, Französisch, bienvenue. Bienvenue, Französisch, willkommen. Der Kuss kannst du auf Deutsch geben, das ist mir egal. Darfst ein deutscher Kuss geben, aber Bienvenue musst du auf Französisch sagen. Okay, ich glaube, im Himmel wird es so wunderbar sein, sie werden von überall kommen. Von überall. Von den französischen Ländern, englischen Ländern, deutschsprachigen Ländern, arabischen Ländern. Wir haben auch dieses Vorteil, ich habe es hier schon gesagt, in den arabischen Ländern auch zu arbeiten, in Afrika und in Ländern, wo Islam die Hauptreligion ist. Aber wir sehen, wie Gott da Menschen berührt und wie Menschen sich zu ihm wenden. Es ist halt fantastisch. Ich sagte das zu euren Verantwortlichen heute Morgen. In Nordafrika haben wir jetzt dieses Vorteil und diese Freude. Wir fingen dort an in Tizi Ouzou. Das ist die Gegend, wo leider auch den Terrorismus angefangen hat. Von dort, von Algerien, ging es in alle anderen Länder, dann kam Al-Qaida und so weiter. Und Gott hat uns dorthin geführt. Am Anfang waren wir so eine kleine Gruppe in einem Haus. Wir mussten alles zuschließen. Tür war zu, Fenster zu, Laden zu, alles war zu. Und jemand war vor der Tür, um zu sehen, wer kommt, um dass auch wir nicht da über einmal Schwierigkeiten haben mit Terrorismus. Und so war es am Anfang. Aber Gott wirkte. Gott erleben ist etwas Fantastisches. Und ich habe dort so mächtig Gott erlebt. Und von diesen 50 Menschen wurden sie 60, 70. Und letztes Jahr bekamen sie die Bewilligung, eine Kirche zu bauen. Das ist die erste Bewilligung in dem ganzen Maghreb, Tunesien, Marokko und Algerien seit 100 Jahren. Hier brauchen Sie nicht 100 Jahre, um eine Moschee zu bauen. Seit 100 Jahren das erste Mal und jetzt haben Sie eine Gemeinde mit 1200 Plätzen, die schon voll ist. Die ist schon voll. Sie haben schon 9 anderen Gemeinden so gepflanzt, kann man das so sagen? Und das Evangelium geht jetzt überall hinaus. Menschen werden gerettet, Menschen werden geheilt. Ich erinnere mich dieses schönes, wunderbares Erlebnis. Eine von unseren Pastoren kam dorthin und die Brüder sagten, hör mal, kannst du einen Gottesdienst machen, auch in unserer Gemeinde, die im Berg ist, in eine kleine Gemeinde, in einem Dorf. Und dann kam er dorthin. Und wenn er hinkam, da waren etliche gläubige Menschen, aber es ist nie einfach, gläubig zu sein und an Jesus zu glauben, wenn da alle Moslems sind. Und da ist auch Druck und da ist es auch gefährlich. Aber plötzlich, der Gottesdienst hatte schon angefangen, kamen 2 Frauen rein. Die 2 Frauen waren, ja, wie kann, mit dem Chador. Die waren ganz bedeckt und, aber eine von den 2, die war total gebückt. So kam sie hinein. Und am Ende des Gottesdienstes sagte eine von Diese Gläubigen, Pastor, kannst du nicht zu dieser Frau gehen und für sie beten? Und der Bruder, der Pastor ging, ist eine unserer Co-Pastor in unserem Team. Und er ging zu der Frau und die wusste gar nicht, was es bedeutet, Hände auflegen und das alles, das wusste sie nicht. Aber die haben gebetet im Glauben und er erzählt, die erzählen uns noch das heute. Über einmal hat es angefangen zu krachen, aber alle könnten den Krach hören. Das hat gekracht und die Frau wurde wieder gerade. Ich habe ihren Mann gesehen. Der Mann, der war so froh. So, ich habe noch nie so einen frohen Mann gesehen. Der strahlte. Der sagte, meine Frau war wie ein Rad. Weil sie so, sie könnte gar nicht den Kopf. Das hat so ein Segen gebracht. Heute, wenn du in das Dorf gehst, ist die Moschee leer und die Kirche voll. Und es kommt nicht, weil wir über Islam gesprochen haben. Es kommt nur davon, dass diese Menschen Jesus erlebt haben. Und über einmal war es klar für sie, es ist nicht nur ein Prophet, er ist wirklich der Sohn Gottes. Und dieser wunderbare Jesus, der dort wirkt, wirkt auch in Deutschland. Michael sagte, Samuel kam nicht alleine, er hat Jesus mitgebracht. Ich hoffe, ihr hattet ihn schon vor, dass ich gekommen bin. Ich möchte heute Abend so weiter predigen über das Thema, das wir gestern hatten. Wer war nicht da gestern Abend? Wieso? Hallo, seid willkommen. Ich freue mich, euch zu sehen. Okay, um euch zu helfen, mache ich eine kurze Zusammenfassung. Und dann werde ich auch sehen, ob die, die gestern hier waren, etwas zugehört haben. Ich werde so Fragen stellen, liebe Dame. Und jetzt werden alle gestresst und sagen sich, Mensch, was hat er wieder erzählt gestern Abend? Nein, das werde ich nicht tun. Wir haben gestern gesehen, um dass wir Gott auch erleben dürfen. Fangt es zuerst an, mit einem Schritt, Gott kennenzulernen. Jesus kennenzulernen. Das ist der erste Schritt und ich gehe nicht weiter, aber ich möchte euch sagen, so es noch nicht gemacht ist, das ist das Schönste, das euch passieren kann in eurem ganzen Leben. Es gibt nichts Schöneres, als Jesus zu erleben. Dann erlebst du nicht Religion, aber dann erlebst du eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Dann verändert sich dein Leben, wie das Leben unserer Familie sich verändert hat. Mir Jesus nachzufolgen, ist für mich keine Last, es ist für mich ein Vorteil. Zweitens, wir haben gesehen, dass Jesus selbst seinen Jüngern sagt, dass sie den Geist Gottes brauchen. Und wir wollen Gott erleben auch als Gemeinde. Ich werde nicht nur zu denen reden, die für das erste Mal da sein würden, aber zu einem jeder. Und wir haben gesehen gestern Abend, wie wichtig der Heilige Geist ist. Und dafür haben wir von David gesprochen. Was sagte David? Nimm deinen Geist nicht von mir. Ich wiederhole es nochmal, Psalm 51. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Warum hat er so gebetet?
Weil er?
Das hatten wir gestern nicht gesagt. Aber ist auch richtig. 20 auf 20, die beste Note, die ich euch geben kann. Er hatte gesehen, was mit Saul passierte. Wenn der Geist nicht mehr da ist und Gott einen Mensch verwirft, Das hat er vor seinen eigenen Augen gesehen. Er wusste, wie wichtig es ist, dass der Geist Gottes ruht über einen Mensch, um dass dieser Mensch auch den Willen Gottes tun kann. Und dann haben wir das Leben Saul beobachtet. Zuerst haben wir uns erinnert, dass Israel ein König wollte wie alle Völker. Wir wollen wie alle Völker sein. Und wir haben dadurch gesehen, dass wenn du mit dem Geist gehen willst, dann musst du auch annehmen, dass du nicht wie alle Völker sein wirst. Du wirst anders werden. Zweitens, wir haben gesehen, dass Saul von Gott erwählt wurde, wie ein jeder von uns. Drittens haben wir auch gesehen, dass Gott ihn durch die Salbung qualifiziert hat für einen Dienst. Und wir haben miteinander gesehen, dass oft wir Gott erleben wollen, aber Gott will sich öffentlich machen in dem Dienst, der wir machen werden. Wir wollen oft Gott erleben, aber nur Gott erleben für uns selbst. Gott ist nicht gekommen, um uns nur so kleine Wunder zu schenken und dann sind wir froh, gehen wir nie wieder nach Hause, schaue das Fernsehen an. Nächster Sonntag, komm, wir gehen, schauen, was passiert und wir wollen wieder Gott erleben und dann geht es wieder weiter. Das ist das Motto nicht, das will Gott nicht. Gott will etwas anders. Er hat uns durch seinen Heiligen Geist qualifiziert, um ihn zu erleben. Und wenn du ihm dienst, dann passieren Sachen. Dann erlebst du Gott. Die schönste und größte Erlebnisse, die ich getan habe, waren im Dienst. Wo ich gedient habe. Ob es mit einer Person allein war. Ob es mit Hunderten oder Tausenden, ich predigte vor 30, 40.000. Ob es mit 40.000 war oder eine Person. Im Dienst habe ich Gott erlebt. Viele Christen sagen mir, ich erlebe Gott nie. Dann frage ich, ja, dienst du ihn? Dienst du ihm täglich? Wo du bist, bist du ein Zeuge des lebendigen Herrn? Und wir werden jetzt sehen, wenn die Salbung kommt, dann passieren auch übernatürliche Sachen. In 1. Buch Samuel, Kapitel 10, für die die Bibel haben, aber hier im Lutherland hat jeder seine Bibel, oder? Auf dem Telefon. Ich sagte das heute Morgen, wir haben alle jetzt Telefon oder die Tablette. Aber weißt du, am Anfang, wenn ich mit der Tablette angefangen habe zu predigen, da haben mir alle alten Christen angeschaut und die sagten, das ist kein richtiger Pastor. Ein richtiger Pastor hat eine dicke, schwarze Bibel, die er öffnet so, sehr geistlich. Das ist ein guter Pastor. Jetzt kommt er mit seiner Tablette, drückt auf Knöpfe und dann sagt er, wir lesen in der Bibel. Und da hatte ich einen Komplex, weißt du, bis ich festgestellt habe, dass Moses vom Berg mit zwei Tabletten runtergekommen ist. Von dem Tag ab dachte ich, Mensch, nehme doch deine Tablette, Mose war schon voraus. Auf eine Seite Apple, auf der andere Android, aber der hatte Tablette. Wenn der Geist Gottes über einen Mensch kommt, dann passiert was. Dann über einmal kommt dieser Mensch in einer Dimension, in der welche er nie gewesen war vorher. Weil der Geist Gottes, Gottes Geist ist und Gott ist. Wir haben Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben nur einen Gott. Aber er kommt durch seinen Geist. Wenn sein Geist kommt, sind unsere Möglichkeiten auch total anders geworden. Dann sind wir nicht mehr begrenzt, nur noch im Fleisch, in das, was die Menschen tun können, natürlich tun können. Dann über einmal nimmt alles eine andere Dimension. Und wir lesen da, Vers 9. Als er seinen Rücken, da hatte Samuel ihn schon gesalbt. Vers 1. Dann nahm Samuel die Ölflaschen, goss sie auf seinen Kopf, küsste ihn und sagte, ist es nicht so, dass dich der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt hat? Wir haben auch gesehen, warum die Salbung auf den Haupt. Und da gibt Samuel eine ganze Serie Zeichen, die passieren werden im Leben des Saul. Und jetzt lesen wir, als er seinen Rücken im Vers 9 wandte und von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz. Und alle diese Zeichen trafen ein an demselben Tag. Da kam ihm eine Schar Propheten entgegen und der Geist Gottes geriet über ihn, so dass er mitten unter ihnen weissagte. Als aber alle, die ihn früher gekannt hatten, sahen, dass er mit den Propheten weissagte, sagten sie zueinander, was ist mit dem Sohn des Kisch geschehen? Was ist mit ihm geschehen? Über einmal kam der Geist Gottes und er hat Weissagungen. Eine Weissagung ist übernatürliche. Eine Weissagung ist eine Erfahrung mit Gott. Eine Weissagung ist, wenn Gott dir redet und du es weitergibst. Weissagung kann ein Leben verändern. Weissagung kann ein Segen sein. Dieser Mann, diesen Saul, der ein ängstlicher Mann war, wo Samuel ihn gesucht hat, um ihn zu salben, hat er sich versteckt unter den Esel. Der war nicht voll Mut. Aber über einmal kommt der Geist Gottes. Und wo der Geist Gottes gekommen ist, da passierte was. Er fing an zu weissagen. Mit den Propheten. Eine übernatürliche Dimension kam in sein Leben. Kann man Dimension sagen, ja? Kam in sein Leben. Wisst ihr, ich habe erlebt, was es bedeutet, wenn über einmal so ein Wort des Erkenntnis oder eine Prophetie kommt. Wo wir da der zweite Sohn bekommen haben. Zwar heute haben wir schon 7 Enkel. Es ist ein Großvater, der euch redet. He? Aber zu dieser Zeit, eine Woche vor, dass meine Frau das Kind empfangen sollte, haben sie da eine Ultraschall, sagt ihr das? Wie sagt ihr das? Ultraschalluntersuchung gemacht. Und da haben sie festgestellt, dass unser Kind krank war und dass seine Nieren, der hatte eine Dilatation, kann man das so sagen?
Aufweitung
seines Nieren. Und die sagten uns direkt, man kann ihn nicht so lassen, er muss gleich operiert werden, gleich wenn er auf die Welt kommt. Wer hat schon Kinder empfangen? Ja, gewöhnlich sind es Frauen, ja. Ich wollte nur sehen, ob ihr noch normal seid in Deutschland. Ja, schön, das ist der erste Test. Schon eine gute Antwort. Liebe Damen, könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet im Herz einer Mutter, wenn sie weiß, vor dass das Kind schon da ist? Mit Sicherheit, weil es auf der Ultraschall, auf dem Bild klar war. Mit Sicherheit, dass das Kind krank ist. Das war eine Last. Und dann in der Woche kam der Punkt, wo normalerweise das Datum war, wo sie auch das Kind haben sollte. Und das Kind kam nicht. Und dann ging es 1 oder 2 Tage und dann kamen die Wehen. Ich habe sie ins Krankenhaus gebracht und da kam das Kind immer noch nicht. Das dauerte die ganze Nacht, vom Freitag bis Samstag, ganzer Samstag. Die sagten, das sind falsche Wehen. Aber hat sie richtig müde gemacht. Und dann kam die Nacht vom Samstag zum Sonntag und ich sagte meiner Frau, hör mal, ich gehe wieder nach Hause, morgen werde ich im Gottesdienst sein. Und ich ging in den Gottesdienst am Sonntagmorgen und da habe ich nur das Folgende gesagt, niemand wusste, dass das Kind krank ist, außer meine Eltern. Niemand anders in der Gemeinde, niemand. Und ich sagte nur das Folgende, ich wünsche mir, dass wir miteinander beten, um dass Dominik jetzt endlich auch das Kind empfangen kann oder bären kann, gebären kann, gebären. Und wir haben so einfach gebetet, zur Zeit waren wir so 200-300, einfach gebetet und über einmal steht ein Mann auf, letzte Reihe, zeigt mich so mit dem Finger und sagt, mein Sohn, wisse, wenn ich dein Sohn, er sagte mir, dass er sein Sohn ist, natürlich, viel Fehler könnte er nicht machen, Kaninchen wurde es nicht. Hä? Aber sag mir, wisse, wenn ich deinen Sohn zurückhalte im Leib seiner Mutter, er wusste nicht, dass wir schon übers Datum gegangen waren. Geht er weiter, wenn ich das Kind, deinen Sohn, zurückhalte im Mutterleib seiner Mutter, ist es nur, weil ich dein Gott, dein Sohn heile in ihrem Leib. Ich weinte auf der Plattform. Ich weinte. Ich wusste, der Mann, der weiß nichts. Der Mann kann nur reden, weil Gott durch ihn redet. Da kam eine Freude. Da kam über einmal ein Trost. Ich hatte einen Trost, eine Ruhe wieder. Natürlich, ich kam ins Krankenhaus am Nachmittag. Ich sagte meiner Frau, hallo, alles ist gut. Die schaute mich so an. Natürlich, sie hatte es nicht erlebt. Ich hatte es erlebt. Sie war im Krankenhaus. Sie wartete, dass das Kind endlich kommt. Sie war müde. Es war schwierig für sie. Und dann habe ich ihr das erzählt. Am anderen Morgen kam das Kind. Die haben es gleich genommen, um wieder Ultraschall und so weiter. Wo es durch die Ultraschall geht, waren die Nieren total normal geworden. Total normal. Weißt du, sie hatten die Bilder von vorher und nachher. Es war so stark, dass jetzt doch wir haben so ein Büchlein, wo das ganze Leben nachgeht, wo alle Krankheiten und das steht noch drin. Und 8 Monate nachher, der Kinderarzt sagte, es ist unmöglich. Das geht nicht so alleine von sich selbst weg. Ich habe die Bilder, es ist unmöglich. Ich will es normal sehen, ich will es normal testen. Und sie haben es nochmal gemacht. Unser Sohn war total geheilt. Weissagung ist eine Dimension, die noch nicht von den Menschen kommt, aber von Gott. Ich könnte euch heute Abend noch stundenlang Zeugnisse geben, durch die welchen wir gesehen haben, wie Gott durch einen Mann oder durch eine Frau der Gemeinde oder einem Einzelnen reden kann und das ein ganzes Leben verändern kann. Aber das ist mein Ziel nicht heute Abend. Mein Ziel ist, dass du bewusst wirst, immer mehr, ich brauche den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist als Gemeinde. Und das ist nicht unsere Wahl, das ist der Wille Gottes. Er hat es so gewollt. Wenn der Geist kommt, dann passiert was. Das war so bei David. Da sandte ihn, 1. Samuel 16, da sandte er ihn und ließ ihn holen. Und er war braunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist. Dann nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seine Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an. Es war ein Vorher und ein Nachher. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Es war ein Vorher und ein Nachher. David unter die Salbung war nicht mehr der gleiche als vorher. Und viele, auch Theologen, sagen, dass wo David vor Saul gekommen ist und ihm erklärt hat auch, dass wenn der Bär gekommen ist und ein Lamm genommen hat oder der Löwe ein Lamm schon in der Rache hatte, er das Lamm von der Rache weggezogen hat, das war sicher schon nach der Salbung. Weil Salbung macht dich kühn. Salbung gibt Kühnheit. Über einmal Menschen, die Angst hatten, werden Menschen, die kühn sind. Saul war ein Mensch, der Angst hatte. Er wurde kühn. Wir sehen das mit Jesus. Schau mal mit Jesus, wenn du das durchliest. Mit Jesus, ich lese, und Jesus kam in der Kraft des Geistes und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Und dann fängt es an. Und als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihren Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm und er legte die Hände auf einen jeden und machte sie gesund. Sein Dienst in der Macht fing an, wo die Kraft des Geistes über ihn kam. Vorher, 30 Jahre lang, hat Jesus keinen Kranken geheilt, keinen Besessenen befreit, kein Wunder geschaffen, kein einziges Wunder. Es fing an, wo der Geist Gottes über ihn ruhte. Deshalb, wir wollen Gott erleben. Aber um Gott zu erleben, müssen wir auch annehmen, was Gott für uns will. Du kannst nicht sagen, ich will ein Erlebnis mit Gott, aber das will ich nicht. Das geht zusammen. Du kannst nicht sagen, ich will ein Auto, das schnell geht, aber kein Benzin. So du willst, dass das Auto vorwärts geht, brauchst du Benzin. Und wenn der Geist Gottes kommt, dann kannst du Sachen machen, die du natürlich nicht machen kannst. Komm, ich habe ein Bild dafür, das ich letztes Jahr erlebt habe. Ich war in der Schweiz am Vierstättersee. Ich weiß nicht, ob jemand schon dort war, bei Luzern. Bei Luzern, schöne Gegend. Und da kam der Schiff an den Bord, großes Schiff. Und da sah ich eine kleine Frau, die war so dünn, ein wenig dicker, aber so ist ein Bild, das habt ihr verstanden. Über einmal wirft sie ein Seil über Bord und da war einer auf dem Steg. Der das angebunden hat, aber der Schiff war noch von dem Bord weg. Über einmal sah ich diese kleine Frau, die nahm den Seil, hat gezogen, der große Schiff. Kam an Platz? Ich dachte, Mensch, zum Glück bin ich nicht ihr Mann. Wenn die so viel Kraft hat, da kannst du nur noch gehorsam sein. Bis ich verstanden habe, Samuel, das ist nicht eine Superwoman, das ist eine normale Frau. Aber das Wasser trägt den Schiff. Wäre dieses Schiff am Boden, könnten 2000 Männer sein, sie würden ihn nicht von einem Zentimeter weiterbringen. Aber das Wasser trägt den Boot. Deshalb kann sie alleine, diese dünne kleine Frau, mit dem Seil der Schiff wieder an Bord bringen. Und dann kam es mir. So ist es für die Gemeinde und für jeder Christ. Wenn der Heilige Geist dabei ist, ist das Unmögliche möglich zu bewegen. Kannst du bewegen, was du natürlich nicht bewegen kannst? Und über einmal passiert, was normalerweise nicht passieren kann. Und das sind alle bewundert. Ja, was ist mit ihm los? Alle bewundert, dass diesen Petrus, der Jesus verleugnete, unter Ängste über einmal an Pfingste, nachdem der Geist Gottes kam, so ein kühner Mann wird und predigt und 3000 bekehren sich. Hallo, es war der gleiche Mann. In der gleichen Stadt. Vorher verleugnete er Jesus, nachher bewegt er sich mit dem Geist, predigt und 1000 Menschen kommen zu Jesus. Das ist der Unterschied zwischen Menschen, die sich mit dem Geist bewegen und Menschen, die ohne den Geist handeln wollen. Gemeinden, die sich ohne den Geist bewegen wollen und Gemeinde, die mit dem Geist sich bewegen. Unmöglich wird möglich. Unmöglich in Nordafrika eine Gemeinde zu haben mit 1200 Plätzen. Unmöglich. Wenn man dir sagt, hello Mister, schon 100 Jahren hat niemand gebaut, dann kannst du dir doch Fragen stellen. Aber wenn der Geist kommt, wird das Unmögliche, das Schloss, das geschlossen ist schon 100 Jahren, wenn der Geist kommt, wird es aufgemacht. Das bedeutet auch, dass in deinem Leben jede Tür, die geschlossen ist, durch den Geist sich öffnen kann. Für eine Gemeinde, was unmöglich ist, über einmal möglich sein kann. Und dann wird das christliche Leben so ein interessantes Leben. Dann bist du froh zu dienen. Dann passieren so viele Sachen. Am anderen Tag war ich mit einem meiner Freunden, der mit mir jetzt ist im Dienst schon lange Jahre. Der ist nicht voll engagiert. Der ist nicht vollständig, doch vollständig oder vollzeitig. Aber der hilft uns immer neben seiner Arbeit. Und letztens sagt er mir, weißt du, ich erinnere mich immer, wie ich die Arbeit von Gott bekommen habe. Und jetzt gehe ich zurück. Ich war mal alleine mit zwei Brüdern an einem Montagmorgen. Wir beteten miteinander und über einmal geht dieser Mann durch den Saal. Und ich sehe ihn und sage ihm, Alan, komm, wir beten. Sagt er, hey, ich muss zur Arbeit gehen. Ich habe nur 5 Minuten. Sag, macht nichts, komm, 5 Minuten. Und dann kam er und wenn er hinsaß, über einmal sagt mir den Geist Gottes, sag ihm, dass er seine Arbeit verlieren wird. Und weißt du, da fangst du an zu kämpfen. Ja, das sagt man nicht so jemanden. Und seine Frau ist schon jemand, der als depressiv ist. Das kannst du nicht so jemand sagen, hi Allah, du willst deine Arbeit verlieren. Er hatte eine gute Arbeit und niemand redete von Entlassung. Niemand. Und dann sagte mir der Herr, aber sag ihm, dass ich ihm eine neue geben werde, die noch viel besser sein wird für ihn. Und ich hatte einen Kampf. Ich sagte, Herr, bist du sicher? Er war sicher, ich war unsicher. Und ich wollte nicht irgendwie etwas sagen, so. Und über einmal habe ich meinen Mut genommen und durch den Glauben sagte ich, Allah, ich habe dir etwas zu sagen, prüfe es durch. Der Herr sagt mir, dass du entlassen wirst. Sagt er, auch so? Aber unsere Firma, die läuft gut, die sind froh mit mir. Ich sagte, da musst du ihn fragen, ne? Ich weiß es nicht. Aber der Herr sagt dir, mach dir keinen Kummer, er wird dir eine andere Arbeit geben, besser. Dann am Abend kam er nach Hause und er weiß, dass seine Frau auch so ein wenig fragil, wie sagt er? Zerbrechlich ist. Und dann hat er sie so ein wenig bereitet. Sagte, weißt du, Schatz, was würdest du machen, wenn man mich entlässt und so weiter. Er hat sie so ein wenig vorgekocht, ja, vorbereitet. Das sagt man nicht hervorgekocht für einen Menschen. Nein, Entschuldigung. Jetzt gehen die Tage herum. Plötzlich, die Woche nachher, öffnet er seinen Briefkasten. Ist ein Brief von seiner Firma. Sie sind entlassen. Sein Chef, der gerade über ihn war, wusste es nicht. Niemand wusste es. Es war ein genereller Plan von der Direktion. Die haben das von Tag auf den anderen. So ist es. Und mein lieber Freund war entlassen. Und dann habe ich ihn natürlich gesehen. Jeden Tag kam er in die Gemeinde zum Helfen. Sagt er, jetzt habe ich Zeit. Dann gingen ein, zwei Monate durch. Ich dachte, Alain, geht es dir gut? Ja, hallo. Kein Problem, Gott hat dir gesagt, du wirst entlassen, aber nachher hat er gesagt, ich gebe dir eine andere Arbeit, jetzt warte ich. Ja? Und dann gingen 3, 4, 5 Monate, ich wurde immer unsicher. Und jedes Mal, dass ich ihn getroffen habe, sagte ich, wie geht's? Hallo, geht mir gut? Irgendwo ist eine Arbeit für mich und die kommt jetzt. Und ich war da, ich sagte, ja, doch, du hast recht. Und über einmal war er zu Hause, bekommt er ein Telefon von einer großen Firma. Die haben ihn angerufen. Sie sind der Typ, wir brauchen. Er kam, hatte gleich mehr Lohn. Alles war gleich besser, war unter der Leitung und ist heute noch in dieser Firma. Er sagte mir am anderen Tag, hey, weißt du, ich kann das nie vergessen. Nie vergessen, wenn der Geist kommt, dann bewegen sich die Sachen. Aber dieser Mann wurde so berührt, dass vor einem Jahr oder 2 Jahren sie ihm einen Vorschlag gemacht haben. Sie sagten ihm, wir wollen euch noch weiterbringen und ihr werdet, ich glaube, es war 500 oder 1000 Euro mehr Lohn geben. Für euch in Deutschland ist das ganz normal, aber bei uns in Frankreich ist das schon viel. He? Wir sind das nicht gewöhnt, so von einem Monat auf den anderen 1000 mehr. Bei euch geht es gut ökonomisch mit der liebe Angela und so weiter. Aber wir haben einen François. Und ich mache jetzt keine europäische Politik, ich höre gleich auf, aber er kam zu mir und sagte mir, stell dir mal vor, die haben mir das vorgeschlagen. Ich sagte, hallo, schön, ich freue mich, Alain, ich freue mich, der Herr gibt dir noch mehr. Er sagte, aber ich habe das abgesagt. Ich sagte, wieso? Sagte er, Samuel, ich habe gerechnet, wenn ich zu diesem Vorschlag ja sage, dann muss ich ganze Zeit reisen. Und dann muss ich alles, was ich in der Gemeinde mache, ablegen. Der Herr hat mir diese Arbeit gegeben, ich will ihn ehren, er hat den ersten Platz, 1000 Euro mehr oder nicht. Mein Segen hängt von ihm ab und nicht von dem Geld. Menschen machen Erfahrung mit Gott, wenn sie sich mit dem Geist bewegen. Aber da kommt noch etwas anderes, das sehr wichtig ist. Schau mal, es steht geschrieben, immer im 1. Buch Samuel, Kapitel 10, was ist dem Sohn des Kisch geschehen? Über einmal dieser Mann, dieser Saul, der niemand gekannt hat, dieser anonyme Mensch, über einmal wurde er wie erhoben. Über einmal haben ihn alle gesehen. Über einmal wurde er wichtig für die alle, die da waren. Über einmal kam er aus seinem Anonymat raus. Meine Lieben, wenn der Geist Gottes kommt, dann kann dich Gott brauchen auf verschiedenen Arten. Aber wenn der Geist Gottes kommt, dann kommt auch eine Verantwortung. Und ich werde davon reden. Ich glaube, dass die Gemeinden auch in Deutschland aus dem Anonymat kommen werden, nur durch den Geist Gottes. Es gibt keinen anderen Weg. Keinen anderen Weg. Ich erinnere mich, ich war in den Jahren 1993, bei euch ist das das Gegenteil als das Französische. Alle Français, chaque fois les chiffres à l'envers. On dit 93, eux ils disent 39, egal, ihr habt es verstanden. Hein? Wisst ihr, am Ende des Predigts habe ich einen Knopf im Hirn. Hein? Ein Knot. Sagt ihr nicht Knopf? Ein Knopf ist das. Hein? Ja, alles mache ich so Fehler. Entschuldigung. Ich wollte mal über den Hubstrauber reden und ich habe gepredigt über den Straubhuber und die suchten, was das sein kann. Die Gemeinden werden aus dem Anonymat kommen, nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wo ich in diesen Jahren in Paris war, waren wir versammelt mit mehreren Pastoren. Und die sagten, Mensch, wie können wir uns organisieren, dass die Medien sich an uns interessieren? Wir möchten, dass das Evangelium sich verbreitet durch die Medien. Aber was sollen wir tun, um die Medien zu treffen? Und da hatte stundenlang haben sie so Theorie gemacht, was sie aufbauen könnten, welchen Prozess sie machen könnten, um die Medien, dass die Medien sich den Gemeinden interessieren. Und ich erinnere mich, ich war noch jung und da waren so auch große Pastoren und so älteren Pastoren, für die welchen ich viel Respekt habe. Und ich dachte, Mensch, bleib still. Aber über einmal kam es und das Wort, das ich auf dem Herz hatte, war das folgende. Ich sagte, liebe Brüder, anstatt dass wir jetzt Zeit nehmen, um uns zu überlegen, wie wir die Medien anziehen können, würde ich lieber sagen, was sollen wir tun, um dass Gott anfängt zu wirken in den Gemeinden, dass was passiert. Weil wenn was passiert, werden die Medien allein kommen. Wir müssen uns nicht bekümmern um die Medien. Wir müssen uns bekümmern um das Leben in der Gemeinde. Das muss unsere Last sein. Und die waren sehr lieb mit mir. Sie sagten, schön, Samuel, ja, das ist schön. Die haben mir so ruhig in den Rücken und jetzt gehen wir weiter mit unserem Thema. Ha? Und so war es. Aber was passierte, ist, dass in den Jahren nachher Gott anfing zu wirken unter uns. Wir sahen, wie die Kranken geheilt werden, wie die Dämonen ausgetrieben sind. Wir haben gesehen, wie die Menschen sich bekehren unter dem Heiligen Geist. Und über einmal kamen die Medien und die klopften an der Tür und fragten, ob sie kommen können, um zu filmen. Wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt die Gemeinde aus dem Anonymat. Dann über einmal ist es wie in Jerusalem. Was passiert denn da? Was passiert denn da? Wenn der Geist Gottes da ist, da passiert was. In meinem eigenen Leben, aber im Leben der Gemeinde auch. Wir jammern und wir weinen und wir sagen, ja, das ist schrecklich. Die Leute gehen zu den Wahrsager. Die Leute gehen zu den Heilpraktiker oder Wunderheiler. Die Leute sind im Okkultismus und da hörst du die Christen, die jammern und die sagen, was ist das für eine Zeit? Ich will dir sagen, wer schuld ist daran. Wir sind schuld daran. Wenn die Leute mal wissen, dass es in der Gemeinde Prophetie gibt, wo Gott ihnen zuredet, und exakt sagt, was kommt, dann werden sie nicht mehr zum Wahrsager gehen. Dann kommen sie da, wo Leben ist. Wenn die Leute mal wissen, dass Jesus heilt in der Gemeinde, dann gehen sie nicht mehr zum Wunderheiler. Dann kommen sie zur Gemeinde, weil sie gehen da, wo Leben ist. Aber wenn nichts passiert, dann bewundere dich nicht, dass die Leute Hilfe suchen, da wo sie Hilfe finden. Es sollte so sein, dass sie Hilfe finden unter uns. Nicht nur Sozialhilfe, nicht nur Suppe. Das gehört dazu. Aber dass sie eine geistliche Erfahrung machen mit dem lebendigen Gott. Dafür brauchen wir den Geist Gottes. Weil kein Mensch jemand heilen kann, wenn der Geist nicht wirkt. Kein Mensch kann einen anderen befreien, wenn der Geist nicht wirkt. Keiner kann ein Leben verändern, wenn der Geist nicht wirkt. Aber wenn der Geist wirkt, dann machen Leute Erfahrungen. Und wenn sie Jesus erfahren, dann sind sie am letzten Sonntag, ich war so berührt, das war die letzte Woche, wir hatten Taufen, aber unter diese Täuflingen kam ein Mann, der sagte, wissen Sie, in meinem Leben habe ich schreckliche Sachen erlebt. Unfall, meine Frau ist gestorben im Unfall und meine Kinder. Man wollte mir die Beine wegschneiden. Und ich war da hoffnungslos, aber ich kam und es passierte was. Ich habe jetzt Gott erlebt. Ich will zu Gott kommen. Ich will ihm mein Leben geben. Ich will mit ihm leben. Bruder, Schwester, ich glaube, es ist eine wunderbare Zukunft für die Gemeinde in Langenfeld. Zwei glauben es auch. Ich freue mich wirklich. Für die anderen werde ich noch beten. Ha? Aber wenn schon zwei oder drei versammelt sind, da passiert schon was. Das ist ein guter Anfang. Hallo, ich glaube, es wird noch was passieren. In Langenfeld, in der Gemeinde oder in die Gemeinden. Aber es wird was passieren. Da, wo der Geist kommt, da bewegt sich das Unmögliche. Nun, um welche Zeit? Nein, vorher. Nun kommt jetzt was Wichtiges. Wenn Gott ein Mensch, ob es ein Mann ist oder eine Frau, ob es eine Gemeinde ist oder eine Familie, wenn Gott einen Mensch erfüllt mit seinem Geist, hat dieser Mensch eine Verantwortung, dem lebendigen Gott gehorsam zu sein. Wenn Gott dich erhebt, ist es nicht, um dass du erhoben wirst. Ist es, dass du tust, was er dir sagt. Mit der Salbung geht eine Verantwortung. Und wie mehr er dir zugeschenkt hat, wie mehr erwartet er von dir Gehorsam. Das geht zusammen. Heute sind wir so oft in Kreisen, wo Halleluja, alles ist nur Gnade und wir machen, was wir wollen, wie wir wollen. Hallo, das ist das Wort Gottes nicht. Mit der Salbung. Schön noch Harmonie. Das ist schön in Deutschland, das liebe ich. Jetzt bald kommt noch einer mit Bier und so. Ja, schön. Schöne Ambiance, hä? Wenn die Salbung kommt, kommt die Verantwortung. Und das hat Saul nicht verstanden. Schau mal, ist jemand Boss in einer Firma und er nimmt jemand anders und macht aus ihm einen Chef. Der Chef geworden ist, der muss noch mehr horchen und tun, was man ihm sagt. Er wurde nicht Chef, um dass er jetzt sagen kann, ich bin Chef. Ich mache, was ich will. Du machst nicht, was du willst. Du machst, was der Boss will. Und wenn du nicht tust, was der Boss will, dann kannst du gehen. Saul hatte das total vergessen. Er hatte vergessen, dass er eine Verantwortung hat. Samuel sprach zu Saul, der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. Höre jetzt, so höre nun auf die Worte des Herrn. Saul, die Salbung kam, um dass du König wirst. Aber deine Verantwortung jetzt ist, höre auf die Worte des Herrn. Wir freuen uns von dem ersten Teil, was ich euch jetzt geteilt habe. Das freuen wir uns, das wollen alle. Sogar wenn ungläubige Menschen das hören würden, die würden das auch dazu ja sagen. Aber jetzt kommt die andere Seite. Gehorsam. Handeln und wandeln, wie Gott es will. Nicht wie wir es wollen. Das hat über einmal Saul vergessen. Über einmal hatte Saul das Gefühl, ich bin jetzt von Gott investiert und ich mache, was ich will. Und du kannst der Kapitel 15 vom 1. Buch Samuel lesen. Lese es zu Hause. Ich werde es nicht durchlesen. Lese es zu Hause und du wirst sehen, Gott gibt ihm Befehle, hatte schon einmal nicht gehorcht. Schon einmal hat er schon gemacht, was er wollte, anstatt dass er wartete, bis Samuel kommt, um das Opfer zu opfern, hat er selbst getan. Und jetzt kommt der zweite Test. Und Gott spricht zu ihm. Und er erwartete von ihm, dass er auch tut, was er ihm sagt. Er sagte, du gehst jetzt entgegen den Amalekiter. Und du tust, was ich dir sage mit den Amalekiter. Mit Agag, sein König. Weg, ich will sie nicht mehr sehen. Und jetzt geht Saul. Und er ist erfolgreich. Er hat Sieg über die Amalekiter. Aber leider tut er nicht, was Gott ihm gesagt hat. Leider ist er im Kompromiss. Leider tut er nur einen Teil. Aber was Gott ihm gesagt hat, das tut er nicht. Er tut einen Teil. Meine Lieben, so viele Christen heute sind ungehorsam. Im Kompromiss. Man tut, was uns rangiert. Man tut, was uns gefällt. Aber was uns nicht gefällt, das lassen wir auf die Seite. Man nimmt vom Wort, was uns gefällt. Ja, Zeichen, Wunder, Gott erleben, das wollen alle. Da hast du kein Problem. Aber über einmal, nicht mehr in der Sünde leben, da wird es anders. Nicht mehr im Kompromiss. Ich habe jetzt die Zeit nicht über alles, was Saul gemacht hat, zu sprechen. Aber schaut mal, er ist ungehorsam und Samuel kommt zu ihm. Und wo Samuel zu ihm kam, was hat er getan? Er hatte sich selbst etwas gebaut. Man weiß nicht, was er gebaut hat, aber etwas zu seiner Ehre. Wie wenn er der gewesen wäre, der die Kraft hatte, die Amalekiter zu schlagen. Er hat die Ehre Gottes für sich selbst genommen. Er hat sich die Freiheit genommen, ungehorsam zu sein. Und dann hatte er noch Ausreden. Er sagte, ich bin es nicht, das Volk war es. Wie viele sagen das, auch in den Gemeinden. Ja Bruder, du musst mich verstehen. Wenn ich so gehandelt habe, wenn ich das getan habe, war es, weil meine Frau mir Druck gemacht hat. Oder mein Mann mir Druck gemacht hat. Oder am Arbeitsplatz hat man mir Druck gemacht. Oder meine Freundin sagte, wenn du nicht mit mir schlafst, dann gehe ich. Ausreden unserem Ungehorsam. Was Saul vergessen hatte, das hatte Saul total vergessen. Bevor Samuel zu ihm kam, hatte Gott schon zu Samuel geredet und ihm gesagt, ich habe ihn verworfen. Ich habe ihn verworfen. Was ich dadurch sagen will, ist das Folgende. Man hat alles das Gefühl, dass Leute, auch gläubige Leute, in der Sünde leben und der Segen Gottes geht immer weiter. Du hast das Gefühl, dass es immer noch so schön weitergeht. Aber die haben vergessen, die sind wie das Auto. Mach ein Auto auf die Autobahn. Bis zu 120. Und dann über einmal macht der Gang raus. Nur noch auf das tote Punkt oder wie sagt ihr? Leerlauf. Das Auto geht immer noch vorwärts, aber wird immer langsamer. Und am Ende ist es Stopp. Wie viele gläubige Leute voll dem Heiligen Geist gingen vorwärts, haben Gott erlebt, aber über einmal Kompromissen. Auf einer Seite, auf einer anderen. Über einmal wollte man nicht mehr den Preis bezahlen, Gott zu dienen mit Freude. Über einmal wollte man nicht mehr mit Gott gehen, wie er es will. Aber man wollte gehen, wie ich es will. Und ruhig, die sind immer noch da, aber ruhig löschen sie sich aus. Sie vergessen, dass Gott schon über sie gesprochen hat. Sie meinen immer noch, Halleluja, Amen, es geht alles weiter. Ungehorsam bringt auch Gericht über unser Leben. Etliche sagen, ja, einmal gerettet, immer gerettet. Das glaube ich nicht. Einmal gerettet, immer gerettet. Wenn du freiwillig weitermachst in der Sünde, dann kannst du auch verlieren, was du bekommen hast. Du kannst verlieren. Wir sind gerettet durch Gnade. Das ist sicher. Aber wir haben eine Verantwortung, in der Gnade zu bleiben und gehorsam mit dem Herrn zu gehen. Du kannst nicht die Salbung wollen und nicht auf der anderen Seite den Gehorsam. Es geht zusammen, miteinander. Wo Samuel zu Saul antwortet, sagt er ihm etwas so Schönes und so Starkes. Er sagt ihm, dass Gehorsam besser ist als Opfer. Gehorsam besser ist als Opfer. Gehorsam ist besser. Warum? Warum ist Gehorsam besser als Opfer? Weil das Opfer nur kam des Sündes willen. Nie wäre keine Opfer gewesen, wenn keine Sünde gewesen wäre. Hätte Adam nicht gesündigt, wäre kein Opfer gekommen. Opfer ist immer mit Sünde verbunden. Was Gott sucht, ist nicht ein Opfer. Was Gott sucht, ist Gehorsam. Was Gott sucht, ist Gehorsam. Ich sehe als Menschen, die zu mir kommen, auch junge Menschen, die mir sagen, ja Bruder, weißt du, ja jetzt... Zurzeit, wir sind alle zwei Studenten und du musst das verstehen. Und der liebe Heiland versteht das auch. Jetzt leben wir noch in wilder Ehe. Aber wenn die Zeit kommt und das Geld dabei ist, dann werden wir das alles in Ordnung machen. Und meinst du, dass Gott damit einverstanden ist? Ich habe Leute, die Witwen und Witwe, die sagten mir, und die sagen, ja, wissen Sie, das muss man verstehen, wenn wir heiraten, dann verlieren wir eine Rente. Das kann den Himmel doch verstehen. Ja, wir wissen, dass man normalerweise heiraten soll, aber Pastor, Wissen Sie, wir machen das so. Okay, wir leben miteinander, wir haben die zwei Renten, aber wir geben mehr in den Opferstock. Behalte dein Geld und deine Sünde und deinen Kompromiss. So du Gott ehrst, bist du im Gehorsam. Leute, und heute in den Gemeinden, ja, weißt du, ich stelle jetzt fest, dass die Frau, die ich geheiratet war, nicht die gute war. Ach so, nach 30 Jahren stellst du das fest. Über einmal. Seit sie jetzt ein wenig älter geworden ist, stellt er das fest. Und der Herr weiß es, unser Charakter ist nicht so kompatibel, kann man das so sagen? Kompatibel. und ich habe eine andere Frau gesehen und ich gehe jetzt mit der anderen und ich werde scheiden, aber nachher kommen wir zurück und dann heiratest du uns und dann ist wieder alles in Ordnung. Du kannst dich Gott auslachen. Hey, wir können nicht tun, was wir wollen mit Gott. Der Gott, der über Saul gesprochen hat, ist immer noch derselbe, der auch heute regiert. Als hatte man das Gefühl, Mensch, es gibt zwei Götter. Ein Gott für das Alte Testament und ein Gott für das Neue Testament. Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Nicht, dass wir freiwillig weiter in der Sünde leben. Nicht, dass wir Kompromiss machen. Nicht, dass wir so und so immer mit dem Herrn so zu, Herr, du verstehst, ich gebe dir das, aber dann gibst du mir das und Herr, mach die Augen zu über was ich da tue. Nein, das geht nicht. Entweder oder. Aber ich kann euch etwas sagen, es lohnt sich, mit dem lebendigen Gott zu gehen. Es lohnt sich, der Sünde Nein zu sagen. Es lohnt sich, den jungen Menschen ein Leben zu führen, das rein ist. Es lohnt sich, einem jungen Mädchen oder einem jungen Mann ein Leben zu führen, das vor Gott rein ist. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Für eine Frau und einen Ehemann, auch wenn es schwierig wird, vor Gott zu kommen und sagen, wir werden treu bleiben. Wir werden treu bleiben. Egal, ich ging mit meiner Frau auch durch tiefe Täler. Alles war nicht immer einfach. Nicht für sie und nicht für mich. Alles war nicht immer einfach. Aber ich lobe Gott von ganzem Herz, dass wo es schwierig war, wir auch vor Gott gestanden sind und gesagt haben, wir werden es nicht nachlassen, wir werden kämpfen bis an den Sieg. Und heute kannst du dich nicht vorstellen, was es ist, wenn mein Haus sich füllt mit meinen Kindern und Kindeskindern. Und da überlege ich, Mensch, was wäre es heute, wenn wir getrennt sein würden? Es gibt Menschen, die da durchgegangen sind. Ich weiß es und ich habe viel Mitleid. Aber die, die da durchgegangen sind, die wünschen es nicht den anderen. Wie viele, viele gläubige Christen sind so leichtsinnig oder leichtfertig. So alles, ja, jetzt habe ich satt, jetzt regt sie mich zu viel auf, jetzt, der Herr weiß alles und ich bleibe sein Kind und wir leben unter die Gnade. Und dann in der Gnadesname lässt du eine Frau und Kinder. In der Gnadesname, um zu tun, was du willst, als ein Egoist. Ja, hallo. Und dann kommt man, Halleluja, oh, die Salbung, die Salbung. Welche Salbung? Wo ist die Salbung? Da ist keine Salbung mehr. Die Salbung kommt über Menschen, die auch sagen, Herr, auf einer Seite haben wir die Gnade, auf der anderen Seite ist die Gnade so groß und die Ehre so groß, dass wir dich ehren wollen. Und dich ehren bedeutet auch, dir gehorsam zu sein. Wir wollen tun, was du tust. Wir wollen machen, was du machst. Wir haben hunderten jungen Menschen in der Gemeinde. Und ich freue mich so sehr, sie zu sehen, für vielen. Natürlich, ich habe keine Garantie, aber für viele, die sagen, hey, ich will reinbleiben, bis der Tag, wo ich die finde, die meine Frau sein soll. Oder Gegenteil, ich will reinbleiben, bis der Tag kommt, wo ich der finde, der mein Mann sein soll. Welche Freude nachher, wenn du sie siehst, in der Hochzeit glücklich sein mit den Kindern, wenn du gute, starke Familie hast in der Gemeinde und wenn du siehst, wie der Heilige Geist unter ihnen wirkt. Mensch, lass dich das nicht stehlen vom Teufel. Lass dir das nicht stehlen. Sag, Herr Jesus, das will ich von ganzem Herzen. Herr Jesus, das will ich von ganzem Herzen. Wisst ihr, wir haben ein Missionsfeld. Ich ende gleich. Ist es gut? Geht es noch? Schau mal, ist dein Nachbar nicht eingeschlafen? Das ist immer so eine Gefahr. Ich war dort und wir brauchten ein Missionsort, ein Missionsfeld. Wir brauchten einen Platz zum Bauen. Und wo ich hinkam, ich mache diese Geschichte kurz, aber wo ich hinkam, habe ich ein Land gesehen zum Kaufen. Und da ging ich zu dem, der das verkauft hat. Und der Mann, der war ein Franzose, Ungläubiger, der sagte, hören Sie, wir machen wie in Afrika. Ach so, wie läuft das in Afrika? Ich mache euch ein Blatt, dass ich euch das verkaufe, Sie geben mir das Geld, ich gebe euch das Blatt und alles ist fertig. Dann sagte ich, ja, und die Steuer und so weiter und... Ja, hier sind Sie in Afrika. Und ich sagte, hey, für mich ist Afrika ein Land wie mein Land. Ich will Respekt haben vor den Autoritäten. Ich will es auch tun, wie es getan sein soll. Dann sagte er, oh, Arme, ihr weiß nicht, wo ihr seid. Afrika, das ist nicht wie in Frankreich. Hier wird bezahlt überall. Und ich sagte, ich will es in Ordnung machen. Und da passierte was, wo ich am Anfang meines 10 Tages angekommen bin, kam ich in ein Hotel, weil ich keinen Platz hatte an einem anderen Ort. Und wo ich ins Hotel kommt, da war der hinterm Pult ist, da, wie sagt, Rezeption. Und er sagt mir, hallo, wer sind Sie? Ich sagte, hi Sohn, komme aus Frankreich. Was kommen Sie hier machen? Ich sagte ihm, wissen Sie, ich bin Pastor, ich verkündige das Evangelium. Er sagte, das war ein Moslem. Pastor, was ist das? Evangelium. Dann erklärte ich ihm das. Und ich sagte, wissen Sie, Jesus ist lebendig. Wir beten auch für die Kranken und der Herr heilt. Dann sagte er, ach so, ich bin krank. Ich sagte, komm, ich bete für euch. Dann sagte er, aber nicht hier. Das war die Rezeption, das konnte ich verstehen. Dann sagte er, kommen Sie mit mir. Und dann gingen wir so in eine Tür hinein, wo alle böse waren. Das war der Schrank da, wo die Bösen sind. Da waren wir unter den Bösen. Und ich habe mit dem Mann gebetet. Und dann, wenn wir rausgekommen sind von dem Bösenraum, sagte er zu mir, wenn Sie mich brauchen, fragen Sie mir, was Sie wollen. Ich werde euch helfen. Ich sagte, danke schön, aber ich weiß jetzt nicht, was... Sagte er, ja, ich sagte nur, ich gehe Land kaufen. Ich sagte, wenn Sie was brauchen, rufen Sie mich an. Und ich sagte, danke schön, wirklich danke schön von ganzem Herzen, bin gegangen und habe den Mann ganz vergessen. Jetzt kam ich auf den Punkt, wo ich dieses Land kaufen wollte, aber es kaufen wollte in den Regel. Und über einmal musste ich an einen Ort gehen, ich hatte nur noch 2 Tage. Nur noch 2 Tage es zu kaufen und du in 10 Tagen ein Land kaufen. Auch in Deutschland. Ist nicht einfach. Hm? Und ich sagte, Herr Jesus, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und jetzt komme ich ans Ort, wo ich hatte fast alle Papiere zusammengebracht. Es fiel nur noch ein Stempel bei einem Mann. Und jetzt komme ich zu ihm. Und das war so 150 Kilometer weit von dem Ort, wo ich das Land gekauft habe. Der Mann war nicht da, wo ich ankam. Und über einmal kam er, war ein Muslim, kam in seinem Rock. Und da saß er hin und sagt, sitzen Sie hin. Und sagt mir, was wünschen Sie? Ich sagte, so, ich kaufe ein Land in Bodien. Und ich möchte jetzt nur das bezahlen und die Stempel haben, um dass ich weitergehen kann. Und dann schaut er mich so ruhig an und sagte, aha. Und dann wusste er, ich wusste, er wartet. Er wartete Geld. Und ich sagte, Herr Jesus, ich will diesen Land kaufen, aber ich will es ohne Kompromiss kaufen. Ich will niemand so bezahlen und es ist dein Geld. Und ich will es offiziell machen. Ich habe es dem Franzosen nicht so abgekauft. Ich will es offiziell machen, obwohl wir Steuer jetzt darüber zahlen werden. Und der Mann war so, sagt, über einmal war für ihn alles unmöglich. Sagt er, oh, leider, ich kann das Stempel nicht machen. Zuerst muss mein Team hingehen, auch alles ausmessen. Und ich sagte, lieber Mann, heute Abend habe ich meinen Flieger. Dann sagt er ruhig, wissen Sie, es sind Flieger, die zurückkommen. Und ich hatte Stress bisher. Und da stand ich vor ihm. Und er lass nichts los. Nichts. Geschlossen wie eine Tür. Er wartete, dass ich sage, okay, ich gebe euch so viel und dann. Und ich sagte, Herr, ich kann es nicht machen. Das ist für dein Volk, ist dein Geld, ist für das Werk Gottes. Ich kann nicht schon ein Werk anfangen zu bauen, das nicht auf die Wahrheit ist. Über einmal klingelt sein Telefon und ich bin vor ihm. Ich dachte, Mensch, noch das Telefon. Der Mann nimmt das Telefon und fängt an. Hallo, lieber Freund, wie geht's dir? Ja, Kapitän, mir geht's gut und so. Der hat so gesprochen. Über einmal, weißt du, das musst du erleben. Über einmal sagt er, ja, er ist hier. Dann habe ich, war alleine. Sagt er, ja, Kapitän, ja, ja, das mache ich, ja, 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 sofort, kein Problem. Ich mache das. Sagt, junger Mann, sitzen Sie hin, was brauchen Sie? Über einmal alle Papier, Stempel und da bezahlen Sie da. Und ich dachte, was ist denn da los? Wisst ihr, was passierte? Der Erste, für den welchen ich gebetet hatte am Anfang, die waren die zwei in der Armee miteinander. Und der andere war sein Chef. Der andere wusste nichts von mir und wusste nicht, wo ich bin. Er hat der Mann angerufen an diesem Tag, an dieser Stunde und sagte ihm, wenn ein Weißer kommt, ein Junger, ich war noch jung, bin es immer zwar noch, aber das sieht sich weniger. Wenn ein Weißer kommt, der ein Land kaufen will, mach alles, um ihm zu helfen. Am Tag, wo ich vor dem Mann stehe, an dieser Stunde ruft ein anderer an. Und wenn er ihm das sagt, sagt der andere, er ist hier. Und dann hörte ich nur noch, ja Kapitän, ja Chef, ja Kapitän, ja Chef, ich mache es immer noch. Und Stempel und alles. Ich hatte mein Land in 10 Tagen. Und hör gut zu, hör gut zu. Ich kann von ganzem Herzen sagen, ich habe niemanden bezahlt dafür. Wir haben alles, die Steuer, alles bezahlt. Aber hör jetzt gut zu. Der Franzose, der mir das so mit einem Blatt verkaufen wollte, ist gestorben in der Zwischenzeit. Aber der war noch geheiratet. Getrennt, aber war noch geheiratet. Und er gestorben ist, kam seine Frau. Und die alle, die etwas von ihm gekauft hatten, ohne es offiziell zu machen, hat die Frau wieder alles genommen. Mach dich an meinem Platz. Hätte ich das getan, wie hätte ich der Gemeinde erklärt, dass ihr Pastor ein Land gekauft hat, ohne dass er es offiziell macht, um keine Steuer zu bezahlen? Hallo, ich glaube, meine Christen zu Hause, die wären alle vom Stuhl weggefallen. Das war Freude. Herr, zum Glück war ich gehorsam. Es war ein Kampf. Der hat mich entmutigt, der andere hat mich entmutigt. Es war nicht einfach, aber du wirst dabei. Heute ist ein Missionsfeld, sind Gemeinden entstanden. Hunderte Menschen kommen zu Jesus. meine Freude ist. Die Salbung kommt, aber mit der Salbung die Verantwortung, gehorsam zu sein. Nun, wenn du gehorsam bist, bewegt sich der Geist Gottes mit dir. Und dann erfahrst du Gott. Und dann erfahrst du Gott. Ich habe da Gott erfahren. Weißt du warum? Weil ich nur nicht sündigen wollte. Erfahre Gott von ganzem Herzen. Such den Segen Gottes. Aber sag dem Teufel, ich werde dir nicht nachfolgen. Ich werde treu bleiben. Ich werde kein Saul sein. Saul ist keine Fatalität. Saul ist nur Entscheidung, gehorsam zu sein oder nicht. Wir wählen. Was wollen wir? Wo wollen wir hingehen? So wir integer bleiben, werden wir Gott sehen, der wirkt. Und dann ja über einmal wird man sagen, was passiert, Mensch, in dieser Gemeinde in Langenfeld? Was passiert im Leben von, wie heißt du wieder? Vom Stefan. Was passiert mit ihm? Was passiert mit Michael? Welche Salbung? Was passiert mit diesem Mann, mit diesem Junge, mit dieser Frau? Was passiert? Bruder, Schwester, es lohnt sich. Und dann wirst du Gott erleben. Und dann wirst du sagen, wie groß bist du? Und dann wirst du dich freuen. Und dann wirst du auch sehen, jedes Mal, dass Gott dich bewahrt hat durch dein Gehorsam. Und dann wird der Tag kommen, wo du Gott loben wirst, dass du deiner Frau treu geblieben bist, deinem Mann treu geblieben bist, dass du gekämpft hast und weitergegangen bist. Dann wirst du dich freuen, dass du ehrlich gewesen bist. Dann wirst du dich freuen. Wisst ihr, wo unsere Kinder kleiner waren, jedes Mal, dass einer mit guten Noten nach Hause gekommen ist, dann haben wir ihm etwas gegeben, um ihn zu ermutigen. Das macht ihr auch in Deutschland, hä? Und das war an einem Weihnachten, da haben sie den, wie sagt ihr, den, das Zeugnis. Und da kam eine, meine Tochter, gutes Zeugnis. Ich sagte, Mensch, Johanna, so ein gutes Zeugnis hatte ich auch selbst nie in meinem Leben. Und das war so, hä? Mensch, letztens sind sie auf meine Zeugnisse gefallen. Zum Glück haben sie fertig mit dem Studieren, hä? Und da waren auch so komische Bemerkungen bei mir im Zeugnis. Und die Johanna, ich sagte, hau, wir geben dir was, komm, das ist für dich. Jetzt kam die Sarah mit dem Zeugnis. Ich sagte, Sarah, Mensch, hey, du hast auch so ein gutes Zeugnis. Komm, wir geben dir auch so und so viel. Und die Sarah sagt, nein, nein, Papa, das kann ich nicht annehmen. Sag ich, mach keine falsche Demut jetzt. Nehme es an. Sagte sie, nein. Ich kann das nicht annehmen. Jetzt sagte ich, warum, Sarah? Nimm es doch an. Nein, das ist mehr der Resultat von meiner Nachbarin als meiner. Sagte sie, nächster Trimester. Aber das kann ich nicht. Hey, das hat mich getroffen. Ich wollte ihr das geben, nur weil sie ehrlich war. Weil sie ehrlich war. Ich dachte, oh Herr. Danke von ganzem Herzen. Die war ehrlich. Da hätte ich sagte nur aus Ehrlichkeit, komm, ich gebe dir's. Bruder, Schwester, es lohnt sich. Es lohnt sich. Das christliche Leben ist fantastisch. Und dem Herrn gehorsam sein ist nicht gesetzlich. Da machst du es mit dem Herz. Du freust dich. Aber dann musst du auch feststellen, Mensch, das Gehorsam hat mich schon von so vielen Sachen bewahrt. So viele Sachen. Und heute freue ich mich immer, wenn ich sehe meine Tochter, Kindeskinder, die kommen, die zu Hause sind, die suchen Mamilu, Papilu und das alles. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir nicht miteinander sein würden. Hallo. Bleib rein, junge Leute, bleib rein. Etliche schauen mich an und sagen, ja, sie wissen nicht, was es ist. Wenn sie jung sein würden, dann würden sie verstehen, die Hormone arbeiten. Ja, meinst du, ich war immer alt? Meinst du, ich bin alt auf die Welt gekommen? Dass meine Hormone nicht gearbeitet haben? Ich war verlobt 4 Jahre. Die Hormone haben auch gearbeitet. Die Haare waren halt so. Aber im Herz sagten wir, Herr Jesus, wir lieben dich mehr als das. Und das hat aus uns keine, ich habe doch 6 Kinder bekommen. Da ist es noch schöner nachher. Wenn ihr wusstet, junge Menschen, das ist nicht in meinem Thema, aber junge Menschen, wenn ihr wusstet, wie viele ich gesehen habe, die mir sagten, Pastor, bete für mich, bete für mich. Jedes Mal, dass ich mit meiner Frau im Bett bin, denke ich an anderen, die ich vorher hatte. Dann bete ich, aber innerlich freue ich mich, weil ich mir das nicht vorstellen kann, ich hatte keine andere. Dann bin ich froh. Ich kann keine Vergleich machen. Ich bin froh. Meine ist die schönste, die beste. Und ich bin für sie der Beste. Das macht schon einen Mann stolz. Hein? Hallo. Du bewahrst dich von so vielen Sorgen und Gedenken und so. Bleib rein. Diene dem Herrn. Und dann kommt der Tag, wo du heiratest und du wirst sehen. Dann und weißt du, wenn du jung bist, dann ist das, ich will das. Und später wird das eine Arbeit. Dann siehst du, das ist, alles verändert sich. Michael, alles verändert sich. Komm, wir feuern uns. Dem Herrn zu dienen ist so schön. Schau deinen Nachbar an, sag ihm, den Herrn zu dienen, ihm gehorsam zu sein, ist so schön. Sich zu bewegen im Heiligen Geist ist so schön. Vorwärts zu gehen mit ihm ist so schön. Sag es deinem Nachbar, gib ihm Mut. Gib ihm, Schwester, ist so schön, gehorsam zu sein im Herrn. So fantastisch. Junge Leute, so schön. Es lohnt sich. Komm, wir schließen unsere Augen.